Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1. Ich muss euch warnen. Es wird gerade grusig. Jetzt.
I want to be what you are. I want to see what you see.
Voller unbändiger Lust. Treiben. Eine blutrünstige Bestie. Nachtaktiv. Ihr wisst genau, von wem wir reden. Dracula. Ein Hauch Dracula müsst ihr heute in der Sendung Treffpunkt können ertragen. Woher die Geschichte kommt, die seit über 100 Jahren die Menschheit bis in Schlaf verfolgt, das erfahrt ihr bei uns gerade in wenigen Augenblicken. Keine Angst, ich bin bei euch. Dani Vorler am Mikrofon. DJ Bobo, Vampires are alive. Das ist DRS 1. Sendung Treffpunkt heute, wie gesagt, mit einem Hauch Dracula.
The frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved.
I have crossed oceans of time to find you.
Leute mit schwachen Nerven sollten sich dieser Lektüre nur in der Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang widmen. Auch so Erfolg. Solche Geschichten, die einem im Schlaf eigentlich verfolgen, das sollte man eigentlich nur in dieser Zeitspanne machen. Das hat die englische Daily Mail über Dracula-Geschichte schon anno 1897 geschrieben. Der Schöpfer von der Geschichte ist genau seit 100 Jahren tot. Er ist wahrscheinlich der berühmteste irische Schriftsteller, der Bram Stoker. Was war das für einer und wo hat die Dracula-Geschichte eigentlich ihren Ursprung? Das fragen wir nachher beim Kulturredakteur Erik Facon bei Schweizer Radio DRS1. Erik, was ist der Bram Stoker für einen Schriftsteller gewesen und wie ist er auf die morbide Idee gekommen, so eine Dracula-Figur ins Leben zu rufen?
Also wer ist er gewesen? Was hat er gemacht? Er ist ein Beamter gewesen, und zwar bei der Kontrollbehörde der Justizverwaltung in Irland. Nebenher hat er noch geschrieben, er hat unter anderem Sachbücher geschrieben, Kurzgeschichten, auch Geschichten für Kinder. Das alles ist nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und dann im Jahr 1897 ist dann eben der Dracula gekommen, dort wo er 50 war. Und da hat er ein paar interessante Stränge miteinander verbunden. Und jetzt kommen wir zu dem, woher die Geschichte kommt. Der Bram Stoker hat sich offenbar in London auch in Okkultistenkreisen umgetrieben und hat dann also so auf die Art ein paar Geschichten gehört aus dem fernen Rumänien, Transsilvanien. Unter anderem Geschichte von einem Dracula, die es also mal gegeben hat. Und das war nicht ein Blutsauger gewesen, aber ein sehr blutrünstiger Feldherr. Und das hat ihm die Idee gegeben, so eine Figur ins Leben zu rufen. Und dann hat er noch so ein paar andere Mythen von der Tinus Transsilvanien drin verarbeitet, eben die vom Blutsauger.
Aber man kann schon sagen, Bram Stoker, seine Fantasie hat das Ganze geschaffen. Es ist nicht so, dass da Haufen Geschichten und Aberglauben schon mal einmal zugrunde liegen.
Ja, ich habe das Gefühl, vermutlich eben doch, aber gleichzeitig braucht es ja immer einen, der das Ganze kanalisiert und auf einem Blatt Papier dann mal irgendwie niederschreibt. Heutzutage würde man das natürlich mit dem Computer machen, aber er hat das auf Papier gemacht. Dazumal, es gibt verschiedene Geschichten und es gibt natürlich auch einen biografischen Hintergrund. Und das ist vielleicht das Einzige, was tatsächlich auffällt mit Bram Stoker aus seiner Jugend. Er hat, bis er 7 war, hat er sich nicht können bewegen von alleine, außerhalb vom Bett. Also er hat nicht können gehen und er hat nicht können stehen. Und plötzlich mit 7, wie durch ein Wunder, man weiss jetzt noch nicht warum, die Ärzte sind total verzweifelt gewesen mit dem kleinen Bub und plötzlich hat er können gehen und stehen. Und das ist wie eine Wiederauferstehung von den Toten und genau das findet ja in dem Buch auch statt.
Wo die Geschichte rausgekommen ist damals, Eric Facon, weiss man, was die Geschichte damals ausgelöst hat?
Ja, also es ist natürlich in ein Zeitalter gefallen, wo man eh schon irgendwie damit zu tun hat, mit so Schauerromanen in so dunklen Schlössern und so. Was der Bram Stoker natürlich noch dazugefügt hat, ist eine ganze tüchtige Portion Angst. Also man kann jetzt fast sagen, er ist der Begründer vom Vampirroman, wenn man so will, vielleicht auch sogar vom Horrorroman. Es ist ein riesen Erfolg für den Bram Stoker. Plötzlich ist er jemand gewesen, auch als Schriftsteller. Aber es liegt nur an dem einen Buch, das er geschrieben hat. Und Dracula, der hat die Zeit überlebt, alle anderen von seinen Büchern eben dann nicht.
Könnt ihr einschätzen, Eric Facon, wie er mit der Angst eben umgegangen ist, also handwerklich umgegangen ist?
Ja, das Interessante ist, dass das Buch geschrieben ist immer aus der Position von verschiedenen Personen. Also das wäre von dem her ein sehr modernes Buch, oder? Wir haben wechselnde Blickwinkel, es wird alles in Briefform oder Telegrammform oder auch sonstige Messages wird das irgendwie festgehalten. Das heisst, man hat immer die verschiedenen Blickwinkel und man ist immer sehr nah bei der Angst, die die Personen haben, von dem Graf Dracula. Und das ist einfach so unterschwellig da und es liest sich auch heutzutage noch verrückt, beeindruckend, weil man immer das Gefühl hat, da ist ein Element in der Luft, man muss wirklich Angst haben. Ein Graf klettert die Wand drauf, das ist mal das Erste, was man weiss. Dann findet eine Hauptfigur, wie er berichtet, irgendwie der Graf Dracula in einem Sarg, quasi tot, irgendwie mitten in der Nacht, in einem dunklen Verlies in dem Schloss. Es hat alles so eine unterschwellige Atmosphäre und es wird dann immer deutlicher, was eigentlich genau passiert mit diesen Figuren. Also es liest sich auch heute noch sehr, sehr spannend.
Aber Eric Facon, es ist ja schon so, dass wir ja heutzutage ziemlich hart gesotten sind, schon nur mit all den Bildern, die wir am Fernsehen sehen, im Kino, die Horrorfilme, die heute produziert werden. Ist es denn so, dass man jetzt, ich weiss nicht, ob die das mal gemacht hat, in der heutigen Zeit das Buch gelesen oder einmal anvorlesen, tut das einem noch Angst einflößen?
Also ich habe es jetzt noch mal gelesen auf den Todestag von Bram Stoker. Ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt gewesen, weil als literarischer Text ist das immer noch genau gleich gut gemacht, wie das damals eigentlich angekommen ist, oder? Im Jahr 1897. Natürlich ist es veraltet, aber gleichzeitig ist ja jedes Buch das immer, oder? Man kommt auch einen Blick über, auf wie man 1897 mit der Angst umgegangen ist. Und ich glaube, das unterscheidet sich von dem von heute nicht so verrückt. Das Geniale an dem Buch von Bram Stoker ist ja eigentlich, dass es um Angst geht, aber auch darum, wie wir mit Angst umgehen. Und das ist ja ein ewiges Thema. Und wie geht man mit Angst um? Man versucht sie zu konfrontieren. Und man setzt sich dem aus. Und wegen dem sind auch Vampirfilme bis heute so wahnsinnig populär.
Und wie sieht es eigentlich aus mit Fortsetzungen von Dracula? Meines Wissens hat es nie eine gegeben von Bram Stoker.
Nein, das hat es nicht, aber es gibt verschiedenste Arten von Ausschlachtung vom Gleichen. Also es geht hier bis zu amerikanischen Movies aus der C-Kategorie, wo dann heissen Frankenstein meets Dracula, also wo man dann verschiedene literarische Werke ineinander sich begegnet, also verschiedene literarische Figuren. Aber eine Fortsetzung per se hat er nie geschrieben, aber es gibt ganz viele Leute, die an dieser Geschichte immer noch weiterschreiben und auch weiter filmen. Also Twilight oder Vampire Diaries und so weiter und so fort. Es gibt Fernsehserien, es gibt Kinofilme von Francis Ford Coppola. Also ich glaube nicht, dass es ein Buch gibt auf der Welt, das so häufig verfilmt worden ist.
Übers viel kopierte und aber eben unerreichte Original Dracula von Bram Stoker, der Kulturredakteur Eric Facon, hier bei DRS1. Wie würdet ihr Vampir vertreiben, meine Damen und Herren? Mit einem Kreuz oder mit Knoblauch? Ja, der Knoblauch. Was kann die Wunderknolle Knoblauch sonst noch? Ein Loblied auf einen Vampirvertreiber Nummer 1 gehört ihr gerade anschliessend hier in der Sendung Treffpunkt auf DRS1.
Je crois qu'un jour vous allez revenir, vous jeter à mes genoux, m'implorer de ne plus vous maudire, me dire vos regrets de nous. Je rêve que vous allez m'écrire, que le remords vous a rendu fou, que sans moi vous ne pouvez plus rire, que loin de moi vous n'êtes plus rien du tout. Dans vos silences, j'entends des cris. Dans vos absences, je sens l'ennui. Dans vos errances, des interdits qui vous démembrent mes délits. Souvent, je pense encore à vous. J'imagine que de vivre, vous avez perdu le goût. Que le manque de nous vous déchire. Notre ombre vous suit partout. Dans vos silences, j'entends des cris. Dans vos absences, je sens l'ennui. Dans vos errances, des interdits qui vous démembrent et nous délient. Les voiliers sauvages d'une envie, qu'en faisons-nous? De nos enfants se piétiner, du temps qui se languit de nous. Dans vos silences, j'entends des cris. Dans vos absences, je sens l'ennui. Dans vos errances, des interdits qui vous démembrent nous de lire. Des voiliers sauvages d'une envie, qu'en faisons-nous? Des innocences assassinées, du temps qui nous guérit de tout. Des voiliers sauvages d'une envie. Nos enfants se piétinaient du temps qui se languit de nous.
Thank you. thoughts flooding my mind. But never before have I been so sure you're the someone I dreamed I would find. It's the way you make me feel the moment I am close to you. It's a feeling. Close my eyes and count to ten, and when I open them, you're still here. I close my eyes and count again. I can't believe it, but you're still here. We were strangers a moment ago, with a few dreams but nothing to show. The world was a place with a frown on its face. Tomorrow was just, I don't know. But the way you make me feel the moment I am close to you makes today seem so unreal. Somehow I can't believe it's true. Close my eyes and count to ten, and when I open them, you're still here. I close my eyes and count again. I can't believe it, but you're still here.
I close my eyes and count to ten. Das die Springfield hier bei DRS 1. Huch, Dracula, heute in der Sendung Treffpunkt. Mit Knoblauch soll man Vampire oder eben auch den Dracula vertreiben können. Was kann die Wunderknolle Knoblauch sonst noch? Das weiss meine Kollegin von der Gesundheitsredaktion, Christine Schultes. Christine, was ist denn da dran? Wie lässt sich das erklären, dass man mit so einem Knoblauchzinken oder mit einem Knoblauch kann Vampire vertreiben?
Ich hätte es halt gern selber ausprobiert. Ich meine, den Knobli hatte ich daheim gehabt, habe auch einen mitgenommen. Was mir halt gefehlt hat, ist ein Vampir. Aber Dani Vohler, darfst du gern in Knobli reinbeissen, falls noch einer vorbeikommt.
Okay, dann muss man probieren. Das klingt aber toll, los jetzt.
Ja, kann man zwar auch sagen, hättest du nicht so gern Knobli.
Nein, also gut. Einfach wohl dosiert, aber also gerade so zinkenmässig
ist so es roh. Nicht.
Nein. Mhm. Aber ich weiss, eigentlich sollte es ja gesunde Sache sein. Ja.
Aber jetzt zu der Theorie und zu der Vampirvertreibung. Der Knobli hat ja einen extrem starken Geruch, den haben wir jetzt gerade wieder gemerkt, wegen seiner Schwefelverbindung, an denen liegt es nämlich. Und die Hölle, die schmeckt ja offenbar auch nach Schwefel. Und die Vampir, die können den Geruch absolut nicht vertragen. Weil sie den Geruch auch an einen unschönen Ort erinnert. Viele Vampire sollen ja wiederbelebte Leichname sein. Es gibt ja da verschiedene Theorien. Und weil sie die Hölle ja schon einmal erlebt haben, können sie schon allein den Geruch nicht mehr vertragen. So schlimm sind die Erinnerungen dran, die Hölle. Und dann sind Vampire auch von Gott abgewandte Wesen, die alles Christliche, also auch die Hölle, also nicht nur das Paradies, mit ihrem Knoblauchschwefelgeruch einfach nur verabscheuen. Und dann habe ich noch einen dritten, sehr überzeugenden Grund gefunden. Knoblauch gilt schon seit Jahrtausenden als Blutverdünner. Und wegen dem Knoblauch, der eben das Blut verdünnt, würde der Vampir schlicht und einfach das Blut zum Maul auslaufen. Also ganz verständlich, dass sie nicht gerne Knoblauch haben, oder?
Was kann der Knoblauch sonst noch jetzt ausser Vampire vertreiben, Christine Schultes?
Ich weiss ja nicht, was der Dani Vohler heute noch vorhat. Vermutlich der ein oder andere Liebhaber, Liebhaberin.
Ja, hallo, du bist ja hier im Radio.
Weil der vielleicht ein bisschen streng zum Maul auslassen stinken. Aber nicht nur die ägyptischen Sklaven sollen mit Knoblauch Läuse und Darmparasiten vertrieben haben. Man hat dem Tutankhamun sogar Knoblauch in Sarkophag gelegt. Man hat dem Kind Knoblauch um den Hals gelegt, um Schlechtes zu vertreiben. Knoblauch hat als letzte Hilfe bei Cholera geholt und besonders im Spätmittelalter als Mittel gegen die Pest. Aber Knoblauch hilft noch viel mehr, schon mit täglich 3 Knoblauchzehen. Also ich hätte also noch mehr dabei.
Ja, nur eine Streibe ist es lang.
Ist man offenbar besser geschützt vor Herzinfarkt und Arterienverkalkung. Das ist wegen dem Stoff Allicin im Knoblauch. Denken wir an die berühmte mediterrane Küche. Man sagt ja auch, die Leute im Süden haben ein bisschen weniger Herzinfarkt. Dann bei indischen Heilkundigen hat man ihn für die Stimme und den Geist gebraucht. Bei den Römern gegen Schlangenbiss, Haarausfall, Krämpfe oder Hämorrhoiden. Und er war gleichzeitig das Viagra und das Red Bull der Römer gewesen.
Also, den kann man eigentlich für alles brauchen. Irgendwie, oder?
Offenbar schon, ja.
Und offenbar hat man Knoblauch sogar während der beiden Weltkriege gebraucht. Was hat man zu dieser Zeit mit Knoblauch gemacht, Christine Schultes?
Das hat einen ganz spannenden Punkt gefunden. Offenbar haben die Militärärzte beim Verarzten von Verwundeten mit Knoblauchsaft improvisiert. Den Saft, der eine antiseptische Wirkung hat, haben sie nämlich gegen Wundbrand und Blutvergiftung gebraucht. Es heisst, Knoblauchsaft kann innerhalb von nur gerade 3 Minuten eine ganze Bakterienkultur vernichten. Und russische Wissenschaftler haben das noch in den 1950er Jahren noch mal bestätigt, dass wirklich gesagt, das stimmt.
Ja, und wenn man so in einen Knoblauch reinbeisst, wenn ich das vorher gemacht habe, dann glaubt man das auch wirklich, dass der so schnell und intensiv kann wirken kann. Das Einzige ist jetzt einfach, ich habe nur schnell reinbissen, ich habe ja nicht gegessen, aber es stinkt schon unglaublich, oder? Also es schmeckt sehr stark in diesem Mau. Was kann man da dagegen machen?
Also ich kann es bestätigen, es schmeckt bis
bist du über? Ja. Nein, komm, wir zuerst gehen Knoblauch futtern und nachher reklamieren. Also aber man kann ja etwas dagegen machen.
Ja, also man muss vielleicht zuerst mal sagen, warum das überhaupt so schmeckt. Ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt, dass Allicin, also das ist eine fettlösliche organische Schwefelverbindung, ein ätherisches Öl, und das kommt vor allem dann für, wenn man den Knoblauch schneidet oder presst oder eben reinbeisst. An der Hand bringt man sie weg, wenn man die Hand am Abwaschbecken aus Stahl reibt oder an einem Messer. Man soll das
ja, aber an einem Messer, der am rechten Ort, ja.
Ja, also ja. Nicht bei den Klingen. Und der höchste Allicinwert hat übrigens spanischer Knoblauch, da weiss ich nicht recht warum. Und eine Knoblauchfahne gibt es auch nur mit rohem Knoblauch. Ja, und Achtung wegen möglichen Date, eben vielleicht heute Abend, wo man nicht unbedingt zum Maul aus will stinken, der Abbau vom Knoblauchgeruch, also der Gestank, dauert ganze 20 Stunden. Helfen tut, haben wir sagen, Chlorophyll-Tabletten.
Also, ich kann noch posten in der Drogerie, genau. Oder in der Apotheke. Ja.
Oder einen ganzen Busch Peterli essen. Aber eben, den Peterli habe ich leider heute vergessen.
Ach, super, ich weiss danke jetzt eben nicht wegen heute Abend. Der behalte ich jetzt also 20 Stunden den Geruch im Mund. Ja. Vom Knoblauch. Gibt es eigentlich eine Verwandtschaft zwischen Knoblauch und Zwiebeln? Wisst ihr das?
Da hat es ganz ähnliche Stoffe drin.
Das dünkt mich, das ist ja auch so intensiv, oder? Ja. Und das bleibt eben
also
auch.
Sie sind sehr verwandt, die beiden Gemüse.
Apropos, ja. Ein lustiges Porträt, wo ein Knoblauch mit einer Zwiebeln im Dialog steht, gibt es bei uns im Internet auf drs1.ch unter Treffpunkt. Wirklich ein sehenswertes Müsterli, wo ihr schnell schauen könnt. Wenn ihr schnell irgendwo gerade an ein Internet herkommt, unter drs1.ch unter Treffpunkt. Ein Porträt zwischen einem Knoblauch und einer Zwiebel. Jetzt, wo wir mit dem Knoblauch so vertraut sind, können wir, glaube ich, Abstecher in das Land vom Dracula wogen. Wer die Spuren vom Dracula nachgeht, der kommt früher oder später eben nach Transsilvanien, wie wir ja schon gehört haben, nach Rumänien. Was es dort mit dem Mythos vom Dracula auf sich hat, das erfahrt ihr von unserem Korrespondent vor Ort, gerade in wenigen Minuten, hier im Treffpunkt auf DRS1. Verkehrsinfo DRS von 9.30 Uhr. Ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Studen und Brück auf der Linie Bern-Biel ist zurzeit nur eingeschränkt befahrbar. Die Regionalzüge fallen aus, es sind Busse im Einsatz. Die Störung dauert bis voraussichtlich 11 Uhr.
E se fosse per nostalgia, tutta questa malinconia che mi prende tutte le sere. E se fosse la gelosia che mi fa vedere cose che esistono soltanto nella mia mente. E se fossero emozioni tutte quelle fosse un'illusione, tutta questa benedetta passione che per un istante mi ha portato via. Mi ha portato via. E se fosse per nostalgia tutta questa malinconia che mi prende tutte le sere, e se fosse la gelosia che mi fa vedere cose che esistono soltanto nella mia mente, e se fossero emozioni tutte quelle sensazioni di fastidio e di paura che ho quando vedo i tuoi pensieri. Capisco che da ieri tu te n'eri già andato via. E se fosse una canzone fatta solo per ricordare quei momenti in cui sei stato mio. E se fosse un'illusione tutta questa benedetta passione che per un istante mi ha portato via.
Ja, immer wieder schön zu hören. Scorpions, Wind of Change, hier bei DRS 1, ein Hauch Dracula. Heute in der Sendung Treffpunkt. Was Knoblauch sonst noch alles kann, ausser Vampire verscheuchen, das haben wir vorher gerade erfahren. Und jetzt, wo wir mit dem Knoblauch so vertraut sind, ich bin sogar richtig gerüstet, weil ich immer noch ein bisschen zum Ausschmücken von dem Knoblauch, den wir probiert haben, geht es dorthin, wo die Dracula-Geschichte ihren Ursprung, ihre Inspiration angefangen hat. Nach Rumänien. Der Osteuropa-Korrespondent von Schweizer Radio DRS, der Marc Lehmann, kann uns erklären, wo man genau da hergehen kann, wenn man möchte auf den Spuren vom Dracula sein. Marc Lehmann, welches ist die Gegend in Rumänien, das Dracula-Land?
Ja, also das Dracula-Land, das ist eben Transsilvanien, oder wie man auf Deutsch sagt, Siebenbürgen, im Zentrum von Rumänien. Es ist ein sehr interessantes Gebiet, historisch auch, weil es eigentlich ein multikulturelles Gebiet ist, dreisprachig noch heute, rumänisch, deutsch, ungarisch. Man kann also noch in vielen Städten auch deutsch reden. Und das Dracula-Land, das ist wirklich so im Zentrum von Siebenbürgen, in der Region von der Stadt Brasov, von dort aus, würde ich auch empfehlen, könnte man die Dracula-Touren dann auch riskieren.
Wie sieht es denn dort aus? Wie würdet ihr die Gegend beschreiben, Marc Lehmann?
Also auf den ersten Blick fällt natürlich die Schönheit von der Natur auf, wirklich die liebliche Hügellandschaft, die Weite auch, die vielen Bächle und Flüsse. Transsilvanien ist ein regelrechtes Wasserschloss, kann man sagen. Oder natürlich die Wälder, die dunklen, geheimnisvollen Wälder, wo ja der Dracula-Autor wahrscheinlich stark inspiriert haben. Wirklich eine atemberaubende Landschaft und noch in weiten Teilen unberührt. Dörfli, wo die Zeit ist bleiben stehen, wo zum Teil noch nicht mal der Wasserversorgung angeschlossen sind. Also man holt das Wasser noch aus dem Dorfbrunnen, heizt mit Holz, erzeugt den Strom mit einem Dieselgenerator, also eine ländliche Idylle, wie man sich das als gestresste Städter in Mitteleuropa so richtig im Traum vorstellt. Aber natürlich gibt es auch urbane Gebiete in Siebenbürgen, eben die sehr schönen Städte wie Brasov, wie Sibiu, wo ja vor ein paar Jahren auch europäische Kulturhauptstadt war. Da pausiert auch das wirtschaftliche Leben. Also Siebenbürgen ist nicht nur gerade eine rückständige ländliche Region, sondern auch ökonomisch durchaus erfolgreich.
Der Marc Lehmann hat uns ein paar Fotos geschickt und wir haben die jetzt gerade publiziert bei uns auf drs1.ch. Da könnt ihr mal schauen. Also ein paar Impressionen von dem Transsilvanien. Also Transsilvanien und Siebenbürgen, das ist das Gleiche, oder?
Das ist das Gleiche, ja. Das ist einfach der deutsche Begriff. Transsilvanien ist der Englisch oder der international so zu sagen und heisst, glaube ich, so etwas wie hinter den Wäldern. Und Siebenbürgen, woher das der Begriff kommt, das zieht sich jetzt meiner Kenntnis, muss ich sagen. Aber das Gebiet ist ja früher hat zum Habsburgerreich gehört, also zu Österreich-Ungarn und darum auch die deutsche Prägung, die eigentlich bis heute auch erkennbar ist.
Marc Lehmann, wie ist jetzt das mit dem Dracula? Die sind jetzt auch schon in dieser Gegend unterwegs gewesen, sind durch Transsilvanien gereist, wahrscheinlich nicht gerade um den Dracula zu finden, aber einfach generell mal einmal das Feeling hat er gehabt. Was für Dracula-Erfahrungen habt ihr selber gemacht in dieser Gegend?
Persönlich muss ich sagen, habe ich den Dracula nicht unbedingt gesucht. Ich bin dort ein bisschen anderer Mission unterwegs gewesen. Aber gleichwohl kommt man um den Dracula natürlich nicht um. Der Dracula ist omnipräsent. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, touristisch jetzt, wie mit dem Heidi in der Schweiz. Also da ist auch so eine Industrie drumherum entstanden. Der Dracula ist natürlich optisch omnipräsent als Souvenir oder auf Plakat und Bilder, auf Hotel-Aushängeschilder, was auch immer. Es gibt ja zum Beispiel so Dracula-Hotel, wo man das Feeling kann nachher erleben. Dann sind natürlich überall die Burgen präsent, die ja wirklich einem so richtig an die Geschichte erinnern. All die Organisationen, Reisebüro etc., wo Dracula Ausflüge anbieten, also da kommt man eigentlich nicht drum herum.
Also Burgen, die leuchten wir noch ein, aber wie geht das in den Dracula-Hotels? Also wie muss man sich das vorstellen? Wisst ihr das? Seid ihr mal je in einem solchen abgestiegen?
Ich war selber nie in so einem gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es da schon ziemlich wie eine Gruft aussieht, dass man vielleicht in einem Sarg schläft und bei Kerzen liegt, was auch immer, vielleicht ein entsprechendes Mahl zum Nacht einnimmt, oder so ein bisschen inspiriert vom Dracula-Vorbild, vom Vlad Tepes, dem Graf aus dem 15. Jahrhundert, wo ja gerne mit Vorliebe gespissen hat, wenn nebendran die Leute sind gefehlt worden, oder? Also das Erlebnis kann man dort wahrscheinlich in einer gewissen Art und Weise Weise nachempfinden.
Also so um eine Blutwurst herum kommt man dann wahrscheinlich nicht, wenn man in einem Dracula-Hotel nächtigen will. Transsilvanien, wirtschaftlich gesehen, ist das dort jetzt nicht einfach nur ein Dracula-Land, nehme ich an. Oder? Man hat ja immer so ein bisschen das Image von Rumänien eher so ein bisschen, also ich sage jetzt rückständige Anführungsstrich, ist dort jetzt einfach Tourismus der Hauptwirtschaftszweig oder wie sieht das aus?
Also der Tourismus spielt tatsächlich eine immer größere Rolle. Die landschaftliche Pracht von dem Gebiet ist wirklich sehr geeignet für Ferien in der Natur, für Erholungsferien, für Abenteuerferien auch mit Kindern. Also man kann dort unter Umständen sogar freie wilde Bären sehen, mit der nötigen Distanz natürlich. Also Führer, Wildhüter bringen einem dort in die Gebiete. Also mit Kindern ist das ganz ein besonderes Erlebnis. Und auch sonst, also auch die Infrastruktur wird immer besser, viele Gästezimmer gibt es, Privatgästezimmer, sehr empfehlenswert, weil die Rumäninnen und Rumänen sind sehr gastfreundlich. Dort zu übernachten, das ist wirklich ein Erlebnis. So die Hotels aber oder Campingplätze, die werden immer besser. Neben Tourismus ist Siebenbürgen Industriegebiet. Es hat früher Schwerindustrie gegeben, dort zu kommunistischen Zeiten. Also Kohle, Stahl, Ölraffinerien, das ist ein bisschen auf dem Rückzug. Zum Glück für die Landschaft, muss man sagen, weniger zum Glück für die Leute, die dort Arbeit gefunden haben, Sektoren. Aber wie in jedem europäischen Land und vor allem in Osteuropa ist natürlich wird auch der Dienstleistungssektor immer wichtiger, vor allem in den Städten. Viele internationale Firmen haben dort ihre Ableger. Und wie gesagt, also in den Städten in Siebenbürgen, Brasov, Sibiu, Cluj, Sigisoara, das sind Städte, die nicht mehr gross zu unterscheiden sind von mitteleuropäischen Städten, was also die Wirtschaftsstruktur angeht.
Dort gibt es also auch dann nachher die schicken Läden, wie überall, mit diesen Köttinnen, wie überall, aber eben das Land ist noch ein bisschen anders, ist noch ein bisschen näher an der Natur, so wenn ich das jetzt verstanden habe. Über das Land vom Dracula, der Osteuropa-Korrespondent von Schweizer Radio DRS, der Marc Lehmann, vielen herzlichen Dank. Ein Hauch Dracula heute in unserer Sendung. In einem Vampirfilm fehlen ja auch nie Fledermäuse und die Wölfe. Vom Dracula-Mythos haben diese Arten ziemlich ein böses und ein bisschen ein unheimliches Image bekommen. Aber habt ihr gewusst, dass es wirklich Fledermäuse gibt, die Blut saugen? Vielleicht sogar eben auch beim Mensch? Was das für Fledermäuse sind, darüber erfahrt ihr mehr, gerade anschliessend hier in der Sendung Treffpunkt auf DRS1.
I've seen neon lights.
Don't get me wrong, Pretenders auf DRS 1 Sendung-Treffpunkt heute mit einem Hauch Dracula. Ihr kennt sie ja sicher aus verschiedenen Filmen und Erzählungen, die untoten Vampire, Blutsauger, die einem in Angst und Schrecken versetzen. Nicht fehlen in diesem ganzen Dracula-Mythos dürfen ja eben die Fledermäuse und die Wölfe. Irgendwie haben die Arme durch das Dracula-Image das Image natürlich vom Bösen eben auch bekommen. Weltweit gibt es zum Beispiel über 1100 Arten von Fledermäusen. Und habt ihr gewusst, dass es tatsächlich ein paar wenige Arten Fledermäuse gibt, die Blut saugen? Sie sind vor allem in Amerika daheim. Wie die Wesen wirklich sind, das erklärt uns der Andreas Moser, Biologe von der SF-Fernsehsendung Netz Natur.
Also sie sind einfach bekannt dafür, da treten sie am meisten in Erscheinung. Es sind insgesamt 3 Arten, die beim Vieh können beträchtlichen Schaden anrichten können, weil sie doch zum Teil relativ viel Blut saugen, wenn mehrere Tiere an einem Kalb oder an einer Kuh saugen und auf der anderen Seite auch übertragen, sie können Krankheiten übertragen. Das ist einerseits die Tollwut und andererseits auch sogenannte Trypanosomen, die Viehkrankheiten auslösen in den tropischen Gebieten.
3 Arten von Fledermäusen gibt es also, die durchaus Blutsauger sind, die auch nicht nur Vieh angreifen, sondern auch Menschen, sagt der Biologe Andreas Moser.
Der Weissflügelvampir, der Kammzahnvampir und der wichtigste, der sogenannte gemeine Vampir. Oh, das sind alles Fledermäuse, die im Gebiet zwischen den südlichen USA, Texas und Mittel-Südamerika leben und dort effektiv bekannt sind. Auch dass sie ab und zu am Menschen Blut saugen. Das ist in x Fällen bekannt und sie werden zudem auch bekämpft, wenn die Vampire in der Nähe von menschlichen Siedlungen auftreten. Also die vergiftet man, die tut Höhlen ausräuchen. Auf der anderen Seite sind das wahnsinnig spannende Tiere, die, wenn sie 3 Tage keine Blutmahlzeit haben, dann sterben sie und das verhindern sie, indem dass sie ein soziales Fütterungssystem heisst. Also so Vampire, die leer ausgegangen sind in einer Nacht, werden von solchen, die Blut haben können saugen, gefüttert, die wirken Blut aus und die hungrig sind, die nehmen das auf und die sozialen Beziehungen zwischen diesen Tieren werden in den Höhlen über soziale Feldpflege werden die etabliert, so dass sie einander dann tatsächlich füttern. Und das sind hochspannende Zusammenhänge, die man erst in den letzten paar Jahren wissenschaftlich können untersuchen und doch das schreckliche Bild von diesen Fledermäusen, die Blut saugen, massiv relativieren.
Faszinierende Tiere mit einem sozialen Fütterungssystem, muss ich das mal vorstellen. Eigentlich traurig, dass man sie mit dem Image von dem Dracula so ein bisschen verflucht hat. Der irische Schriftsteller Bram Stoker hat sich ursprünglich ja vom Graf Vlad Dracul aus Transsilvanien inspirieren, haben wir heute Vormittag jetzt heute schon gelernt. Aber woher stammt denn echt der Vampirismus? Der Andreas Moser klärt auf.
Der Vampirismus als solches, also die Untoten, das ist etwas, was sich im mittleren 18., 19. Jahrhundert hat auch breit gemacht, auch in Deutschland. Also in Deutschland hat man Leute, dass sie nicht wieder zurückkommen unter die Erlebungen, Pfählen und Köpfe lassen, und da hat sich die Kirche dagegen dann gewehrt und so weiter. Also das ist ein weit verbreiteter Glaube gewesen, dass Leute wieder auferstehen und umgehen und anderen Seuchen anhängen. Und das hat natürlich mit der epidemiologischen Situation zu tun. Da hat es noch Pest gegeben, da hat es noch Seuchen gegeben, Typhus und so weiter. Und all das hat man dann immer wieder darauf zurückgeführt, dass einem irgendjemand böse will und dass der untot ist. Es ist bis daran gegangen, dass die Toten in den Gräberinnen an den Leintüchern nagen und solange sie an dem Leintuch nagen, haben die, die noch leben, furchtbare Krankheiten und so weiter. Also da gibt es verrückteste Sachen. Und in diesem Zusammenhang spielt natürlich Tollwut eine Rolle. Und die Tollwut, die wird einerseits biologisch von Fledermäusen übertragen, selten, aber es kommt vor. In Südamerika häufiger bei den Vampiren, wo wirklich auch Menschenbiss und Blut saugen. Und von Wölfen. Und die identische Parallele, der Werwolf, der, der untot ist, der, der die anderen bisst und dann werden die wieder auch selber zu Wölf. Genau das findet man auch eben bei diesen Fledermaussagen.
Der Mann, der auch über Vampire bestens Bescheid weiss, der Andreas Moser von der SF-Fernsehsendung Netz Natur hier auf DRS1. Ein Hauch Dracula heute bei uns in der Sendung Treffpunkt. Und ihr geht mit mir einig, wo es Vampire hat, da fließt Blut. Blut. Was ist das eigentlich? Blut, das in jeder Vampirgeschichte unser Leben eigentlich trifft, unseren Lebensnerv trifft und in vier verschiedene Gruppen eingeteilt wird. Was Blut genau ist und warum es kann wichtig sein, dass man die eigene Blutgruppe kennt, das erfahrt ihr bei uns gerade nach den 10 Nachrichten hier auf DRS1.
Saying you changed And things are not the same as they were when you walked out the door. And you swear that you'll stay forever and a day. Well, I've heard those same lies before. I wish that I could talk to you, but to tell the truth, I really gotta go. Let me say it one more time, just so you will know. I wouldn't trade a night of pleasure for a lifetime full of pain. Why should I help you drive me insane? Best I've ever had. I don't need to feel that good, that bad. Hey, even if I could, even if I should, I don't need to feel that good, that bad.
Der, das heißt,
an dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
DRSI soll in dieser Stunde mit einem Hauch Dracula.
Ja. Dracul.
There's a sinister, darker side to him. I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man.
Wo ein Vampir am Werk ist, dort fließt Blut. Frage an euch, kennt ihr eure Blutgruppe? Auch nicht. Könnte, glaube ich, noch wichtig sein. Warum und was es mit den verschiedenen Blutgruppen und unserem Blut auf sich hat, das erfahrt ihr bei uns in der Sendung «Treffpunkt» gerade in wenigen Augenblicken. Dani Vohler am Mikrofon.
If you unplug the phone, put on some music, Albert King's real nice. Once we get settled, I'll turn out the lights. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark. I'll be there to hold you. Don't be afraid of the dark. It might be scary until your eyes adjust. Don't fear the shadows, me you can trust. I'm at my best in a pitch black room. Hold on tight, baby, you'll feel my power soon. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark. I'll be there to hold you. Don't be afraid of the dark. I'll be there to hold you. Don't be afraid of the dark. Forget about the night. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark.
Musik aus der Schweiz von Philipp Fankhauser, «Don't be afraid of the dark». Wegen dem irischen Schriftsteller Bram Stoker sind wir heute auf Dracula zu sprechen gekommen und darum fließt heute halt auch Blut bei uns in der Sendung «Treffpunkt» auf DRS1. Was ist eigentlich Blut genau? Offenbar ist nämlich Blut nicht einfach gleich Blut, sonst würde man da nicht verschiedene Gruppen ja unterscheiden. Aufklärung ist gefragt. Ich bin verbunden mit der Klinik für Hämatologie vom Universitätsspital Zürich. Am Telefon habe ich den Dr. Jeroen Chude. Guten Morgen, Herr Chude.
Guten Morgen, Herr Vorlöf.
Ich habe gesagt, Blut ist offenbar nicht gleich Blut. Wie unterschiedlich ist Blut?
Es gibt ja da das AB0-Gruppensystem und gleichzeitig bestimmt man auch den Rhesusfaktor. Und das läuft natürlich über Vererbung. Und es gibt aber die zwei häufigsten Blutgruppen, die wir in der Schweiz haben. Das ist 0 und A. Und die meisten Leute sind auch Rhesusfaktor positiv. Und je nach Region auf der Welt gibt es auch ein bisschen Unterschied, auch ein bisschen Verteilung. Es gibt zum Beispiel Regionen wie in Asien, zum Beispiel Südkorea, wo dann plötzlich Blutgruppe B wieder ein bisschen häufiger vorkommt.
Das hat dann natürlich auch mit der Vererbung zu tun, oder? Ja. In diesen verschiedenen Ethnien.
Das ist ganz klar. Also es ist natürlich so, dass Blutgruppenvererbung läuft über die Eltern. Wenn natürlich die beiden Eltern die gleiche Blutgruppe haben, geht man davon aus, dass das beim Kind auch so ist. Und wenn es unterschiedliche gibt, dann kann es ein Gemisch geben. Oder dann ist es die Blutgruppe vom Vater oder von der Mutter, die dann dominant ist.
Die unterschiedlichen Blutgruppen, spielen die eine Rolle über das, was die Qualität des Bluts ausmacht, Jeroen Chude?
Also qualitativ funktioniert das Blut gleich gut, ob sie jetzt Blutgruppe A oder 0 haben. Also es ist vor allem wichtig, wenn es darum geht, Blut zu transfundieren. Da muss man schauen, dass man eine passende Blutgruppe transfundiert, sonst gibt es Unverträglichkeitsreaktionen, die lebensgefährlich sein können.
Also das ist eigentlich das Zentrale, auf das kommt es an bei einer Blutübertragung. Eigentlich nur auf das. Also,
genau, also ja. In einer Blutgruppe, also wenn man eine Bluttransfusion plant, wenn ein Patient Blut braucht, ist es von höchster Wichtigkeit, dass man die richtige Blutgruppe transfundiert.
Stimmt es eigentlich, dass sich die verschiedenen Blutgruppen erst über, sagen wir, Jahrtausende entwickelt haben?
Ja, also von dem geht man aus. Natürlich, wenn das wie genau passiert ist, ist natürlich immer dann schwierig zu beweisen, aber das ist das Resultat von einer langen Evolution, dass man das heutige AB0-Blutgruppensystem beim Menschen hat.
Eben, das AB0-System, das ist das eine, aber jetzt müsst ihr vielleicht gleich noch schnell erwähnen, was für eine Rolle spielt der Rhesusfaktor, der ja auch noch dazugehört, genau, zu dieser Blutgruppe.
Ja, also das Blutgruppensystem beschreibt ja eigentlich Oberflächencharakteristika von der roten Blutkörperchen. Und eins davon ist auch der Rhesusfaktor. Den kann man haben oder nicht haben. Und je nachdem spricht man davon, ob der Rhesusfaktor halt positiv oder negativ ist. Also wenn man sagt, ich bin A positiv oder A negativ, dann heisst das negativ nicht, dass man schlechtes Blut hat. Halt einfach, dass der Rhesusfaktor nicht da ist. Ja.
Jetzt ist ja so, dass viele Leute auch gar nicht wissen, was sie für eine Blutgruppe haben. Ich müsste ehrlich gesagt jetzt auch gerade nachschauen. Ich habe da so einen Ausweis im Portemonnaie, wo das drinnen steht. Aber das könnte ja eben auch gross, also ganz ein wichtiger Punkt sein. Warum ist es wichtig, dass man das sollte wissen eigentlich? Oder seht ihr das im Moment gar nicht so?
Also ich denke, das ist so in der Routine, dass wenn ein Patient Blut braucht, dass man die Blutgruppenbestimmung sehr schnell gemacht hat. Also auch wenn ein Patient nicht weiss, was für eine Blutgruppe das er hat, kann man ihn sehr sicher und gut transfundieren. Also die Wichtigkeit ist im Alltag eigentlich nicht so gegeben. Aber natürlich weiss ich, was für eine Blutgruppe ich habe. Und es gibt viele Leute, die das gerne wissen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie wegen dem, wenn sie jetzt einen Blutverlust hätten, dass es nicht sicher wäre.
Und wer das möchte wissen, der kann einfach einen Stupfenfinger haben und nachher ist das klar.
Genau.
Wir haben es ja heute von Vampiren, Dr. Jeroen Coudet. Schnell eine Frage, wie schmeckt eigentlich Blut?
Also das ist natürlich schwierig zu sagen. Also ich meine, es kommt natürlich auch auf die Ernährung drauf an. Also ich denke zum Beispiel, wenn jemand einen höheren Blutzuckerspiegel hat, dann wird es süßer sein, als wenn man das jetzt nicht hat. Und also ich muss sagen, ich persönlich habe jetzt noch nie Blut getrunken, dass ich das jetzt könnte beschreiben und wahrscheinlich die wenigsten Leute, ja, auch die jetzt dazu hören. Und also es fällt mir schwer, das zu beschreiben, ja, wie Blut schmeckt.
Wir können es so einfach, wenn man sich irgendwann mal ein Fingerbeere hat geschnitten und dann halt einfach das Blut zuge, dann merken wir ja, es hat das Süßliche in sich, oder?
Ja, also wenn man vielleicht vorher gerade das Glas gegessen hat, vielleicht noch mehr. Ja.
Okay. Vielen Dank für die Informationen zu unserem Lebenssaft Blut, Dr. Jeroen Coudet von der Klinik für Hämatologie hier von der Universität in Zürich. Vampir ist bis jetzt meines Wissens noch nie besonders zimperlich gewesen in Blutgruppenpräferenzen. Da haben andere Sachen mitgespielt. Aber der Trieb nach Blut spielt natürlich immer eine Rolle in einer Vampirgeschichte. Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der noch nie einen Vampirfilm gesehen hat, oder? Wie sich die Vampire, respektive die Vampirfilme entwickelt haben und ganz, ganz grosse, erfolgreiche Filme geworden sind, von der ersten Ausgabe bis in die Gegenwart, darüber erfahrt ihr mehr, gerade anschliessend bei uns in der Sendung Treffpunkt auf DRS1. Beating like a drum.
your many toys, you don't own me. Don't say I can't go with other boys. Don't tell me what to do, and don't tell me what to say. Don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'll never stay. Oh, I don't tell you what to say, and I don't tell you what to do. So just let me be myself. To be free, to live my life the way I want, to say and do whatever I please.
Low Monkeys, hier auf DRS 1. Ein Hauch Dracula ist heute in unserem Programm. Wir haben unter anderem so ein bisschen die Ursprünge von der Dracula-Geschichte lernen können, vom irischen Schriftsteller Bram Stoker, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Er, der Meister vom viel kopierten Original Dracula. So richtig populär geworden sind die Vampir-Geschichten natürlich dank einem Film.
What are you?
Vampires do exist. This one we fight, this one we face, can take on many forms. He is both young and old.
Ja, und da ist einiges Blut geflossen bis zum heutigen Tag. Michael Sennhauser, Filmredakteur bei Schweizer Radio DRS. Was macht die Figur Dracula zum erfolgreichsten Filmmonster aller Zeiten?
Es ist ein Monster, der gleichzeitig ein perfekter Bösewicht ist. Das heisst, die Überlegenheit vom Vampir den anderen Monster gegenüber besteht in seiner überirdischen Macht. Er ist intelligent, nicht wie das Frankenstein-Monster oder King Kong oder andere Monster, wo etwas Tierisches und etwas Dumpfes haben. Er ist eigentlich den Menschen überlegen in jeder Beziehung, als Wesen, aber auch sonst. Und das macht ihn extrem attraktiv auch. Man hat ihn dann auch immer als Adligen dargestellt, als Graf.
Also so haben sie ja ausgesehen, die ersten Vampirmonster.
Ja, der allererste, das ist der Darsteller gewesen, der hat übrigens Max Schreck geheissen, 1922 in Nosferatu, Symphonie des Grauens. Das ist ein deutscher Stummfilm gewesen, das ist die erste grosse Dracula-Verfilmung gewesen. Und der hat noch nicht so ausgesehen wie ein grosser edler Graf, wie man ihn später dargestellt hat, sondern hat spitze Ohren gehabt und so eine Art Hasenzähnchen und riesige Augen. Aber er hat ziemlich schrecklich ausgesehen, also hat seinem Namen alle Ehre gemacht und die Leute haben auch ziemlich Angst gehabt im Kino, wo sie da Fernsehen gesehen.
Wo die ersten solchen Filme sind rausgekommen, was weiss man da, was für Reaktionen hat es gegeben auf die Horrorfigur?
Ja, gerade bei Symphonie eines Grauens, also bei Nosferatu, sind natürlich dann Schnellgeschichten rumgesehen, dass das ein echter Vampir sei und dass er andere Schauspieler rausgesucht hat und dass auf dem Set auch nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Das hat natürlich den Mythos auch noch beflügelt. Und nachher ist dann die ganze Geschichte auf Amerika gumpt. Also 1931 ist dann der erste Universal-Film gekommen mit dem Bela Lugosi, mit dem eigentlich bekanntesten Vampir-Darsteller von seiner Zeit. Und in den 50er Jahren ist es nach England gumpt und dort ist dann der dienstälteste noch lebende Vampir zum Zug gekommen, der Christopher Lee, der 1922, wo der erste Film gemacht worden ist, auf die Welt gekommen ist und heute 90 Jahre alt ist, immer noch lebt und immer noch als der Vampir, also als der Graf Dracula schlechthin gilt.
Der hat Hollywood angesprochen. Ist es nicht so gewesen, dass eigentlich die Filme immer auf der britischen Insel gespielt haben, aber vielleicht eben in Hollywood produziert worden sind?
Ja, sie haben sich natürlich alle am Buch orientiert, also an Bram Stokers Dracula, wo dann der Graf Dracula auf London kommt und dort aber mehr oder weniger die britische Aristokratie verkörpert, also die Blutsauger, wo die Leute tatsächlich auch bedrängt haben über Jahrhunderte hinweg, indem sie ausgenommen haben. Und das haben die Amerikaner natürlich gerne aufgenommen. Also der Siegeszug von dem Ding hat am Broadway angefangen, als Theaterstück, bevor es verfilmt worden ist.
Und das Blutsaugen, die Vampirbisse, die haben ja durchaus eine recht grosse Portion Erotik.
Ja, das Erotische daran hat natürlich von Anfang an mitgespielt, vor allem weil der Vampir eben auch unwiderstehlich ist. Also das ist eine Art tödliche Verführung. Wer einem Vampir erliegt, der macht das mit einer gewissen Wohllust auch. Also, man sieht das vor allem in den Filmen. Die Frauen sinken dann richtig Ahnen und bieten sich dar und der Vampir muss auch eingeladen werden und das passiert auch in diesen Filmen. Also er hat hypnotische Fernkräfte und wenn dann die Mina Harker das Fenster aufmacht, dass er rein kann kommen und den Knoblauch weglegt, dann ist das natürlich schon auch eine Reaktion auf eine Verführung. Und das funktioniert natürlich auf alle Seiten. Also die Erotik ist extrem drin und Erotik und Tod sind ja im Kino immer sehr nah beieinander gewesen.
Aber eben, das hat sicher auch zu reden gegeben, die Erotik.
Ja, natürlich, das hat auch natürlich Skandalpotenzial gehabt. Also vor allem, wo dann auch die Vampirinnen auftaucht sind und die Männer ausgesucht haben, das hat dann eine ganze Umkehrung bedeutet. Aber die Vampirinnen sind natürlich im Graf Dracula immer unterstellt gewesen, auch von der Macht her. Er ist der gewesen, der über Leben und Tod entschieden hat. Seine Vampirinnen sind eher einfach gierige Wesen gewesen. Also der Sexismus hat auch immer mehr gespielt. Und in den 50er Jahren, ab den 50er Jahren mit dem Hammerfilm aus England, hat dann natürlich auch noch eine gewisse Erotikkomponente mitgespielt, die man voll ausgespielt hat. Die haben immer weniger angehabt und immer grössere Brüste gehabt und das Bissen ist dann natürlich auch immer erotischer gefilmt worden.
Tendenz heute, oder anders gefragt, wie haben sich die Vampirfilme entwickelt, jetzt abgesehen einfach nur von der erotischen Frage?
Ja, nachdem es eine Parodiephase gegeben hat mit allen möglichen Vampirparodien und in den 80er Jahren ist es fast nur noch komisch dargestellt worden, dann hat es Teenage-Vampir gegeben, also Buffy the Vampire Slayer und dann ist irgendwann die tolle Umkehrung gekommen, also die ganze Twilight-Saga von der Stephen Stephanie Myers, die dermassen erfolgreich war, die basiert ja unter anderem darauf, dass der Chefvampir, also der, der sich mit der Menschenfrau zusammentut, eben mit einer nicht ins Bett will und keine Erotik will, weil er Angst hat davor, dass er sich verwandeln könnte. Sie will unbedingt mit ihm ins Bett. Also dort wird dann die Erotik plötzlich ausklammert und das führt zu einer neuen Spannung. Es ist eine Art eine perverse Umkehrung vom Vampirmythos und es ist natürlich auch unter anderem dank dem extrem erfolgreich geworden, weil es ist so die neue Keuschheit, die in den USA maximal ausgespielt worden ist.
Und die Faszination, die haltet aber weiter an, wenn es um Vampirgeschichten geht.
Auf jeder Ebene. Es hat ja gerade eine Gegenbewegung gegeben mit der HBO-Fernsehserie True Blood zum Beispiel, wo es dann wieder so dargestellt worden ist, dass die Vampire eine Art Minderheit sind, also wie Homosexuelle, die aber ein Coming-out haben und eine Koexistenz mit den Menschen fordern und das wird dann auch zugestanden. Und dann gibt es Menschen und Vampire, die es gut können miteinander und andere, die es nicht gut können miteinander. Das ist auf politischer Ebene gedreht worden und das hat ziemlich viel satirischer Biss. Also die Serie True Blood, die macht extrem Spass.
Es ist irgendwie auch eine ganz eigene Welt geworden, oder? Die Vampire-Welt. Das Einschätzungen und das Aufzeigen von der Geschichte von unserem Filmredakteur hier bei Schweizer Radio DRS, Michael Sennhauser. Vielen herzlichen Dank. Was gruselt euch, meine Damen und Herren? Was jagt euch jetzt so richtig Angst ein, dass ihr kaum mehr könnt schlafen oder dass ihr dringend müsst überall Licht machen müsst? 0848 440 222, meine Telefonnummer. Oder gibt es etwas, das ihr einfach nicht sehen könnt, was euch einfach gerade unheimlich wird? Dann möchte ich gerne mit euch darüber reden. Telefon für euch 0848 440 222. Die Frage an euch, was gruselt euch, wenn wird es euch so richtig unheimlich, was könnt ihr nicht sehen? Sonst wird es noch richtig Hühnerhaut, Geschmauch. Zum Beispiel Blut ist ja auch so ein Ding. 0848 440 222.
Tell me what I've come to understand. You're a certain kind of woman, I'm a different kind of man. I've tried to make you love me, you've tried to find a spark of a flame that burned but somehow turned to smoke rings in the dark. The loneliness within me takes a heavy toll, cause it burns as slow as whiskey through an empty aching soul. And the night is like a dagger, long and cold and sharp, as I sit here on the front steps, blowing smoke rings in the dark. I know I must be going, cause love are the pieces of my heart, and all I'll leave are smoke rings in the dark. The rain falls where it wants to, wind blows where it will, everything on earth goes somewhere, but I swear we're standing still. So I'm not gonna wake you, I'll go easy on your heart, I'll just touch your face and drift away like smoke rings in the dark. The pieces of my heart, and all I'll leave are smoke rings in the dark.
Point in us remaining, we may as well go on,
'cause I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in
Wann wird es euch so richtig unheimlich, meine Damen und Herren? Wir haben so heute Morgen vom Dracula, Hauch Dracula bei uns in der Sendung Treffpunkt auf DRS1. In diesem Zusammenhang habe ich gefragt, wann wird es euch unheimlich? Wann habt ihr richtig Angst? Wann gruset es euch? Es sind verschiedene Sachen reingekommen, zum Beispiel sehr viele Geräusche. Geräusche sind manchmal fast schlimmer als irgendwelche Bilder. Geräusche, der Wind zum Beispiel ist gesagt worden. Musik, wenn sie dramatisch ist im Film, wenn sie so richtig dramatisch ist, ist Musik unerträglicher als eigentlich das grusige Bild, wo vielleicht irgendwelche Maskenbilder zweckgestellt haben. Knackige Geräusche im Gebälk zur Nacht, wenn man allein daheim ist, ist auch gesagt worden. Der Klassiker natürlich, Spinnen und Schlangen und so weiter. Und so ein richtiges gefürchtiges Gewitter kann natürlich einmal gerade so ein bisschen Schweiß auf die Stirne treiben. DRS1 mit der Sendung Treffpunkt. Jetzt am Telefon habe ich den René Schmutz. Er ist 51 und ist schon mal einig in diesem Schloss Bran gewesen. Er ist mit einer Rumänin verheiratet und ist mit ihr, dank der Verwandtschaft, mal in das Schloss Bran gekommen. Eigentlich das Schloss, das dient als Grundlage, als Grundidee von dieser Dracula-Geschichte und Verfilmung. René Schmutz, wie unheimlich hat das Schloss Bran erlebt?
Also ich muss sagen, das Schloss selber ist eigentlich von dem her nicht so unheimlich. Das ist mehr echt die Umgebung gewesen. Das Schloss ist effektiv so, liegt ein bisschen im Hocker oben, ist ein bisschen im Wald innen versteckt, oder?
Aha.
Und auch die Bauernhäuser und die Wohnhäuser, die um das Schloss um sich sind, unten im Boden unten, sind effektiv, dort haben wir sagen, mal, da hat wirklich etwas von dem Dracula rum, dort kann es eben wirklich noch gefürchtig werden, oder?
Aber euch ist es nicht gefürchtig geworden?
Nein, wir haben mehr Scherze gemacht, ein bisschen gelacht und so, oder? Aber wenn ich an die Filme zurückgedacht habe, zum Beispiel der berühmte Film Dracula vom Roman Polanski, oder?
Ja.
Und ich muss sagen, mal, wenn ich dort so die Szene gesehen habe mit den Restaurants oder mit den Kneipen, die ich hatte, oder? Das kommt wahrscheinlich dort, oder?
Aber eben, ihr habt auch ein bisschen schmunzeln, untereinander, das ist auch eine Art von Verarbeitung. Ihr habt jetzt aber noch etwas anderes, was euch unheimlich dünkt und was euch Angst kann einflössen. Nämlich, und da seid ihr jetzt ganz offen gewesen, habt angerufen, René Schmunz, und habt gesagt, ich habe nicht Blut gesehen, ich habe keine offenen Wunden gesehen. Was passiert denn?
Also da muss ich sagen, der fährt mit Kreislauf einfach Kreislauf geht bei mir zusammen, oder?
Ja.
Und das habe ich so festgestellt, ich bin ja früher Unteroffizier gewesen, oder?
Ja.
Und dann haben wir den Original-Vietnam-Film geschaut als Unteroffizier, und da hat mir überhaupt nichts gemacht, da hat mir ja wirklich ganz extreme Sachen gesehen, oder? Ja. Und da haben wir echt mehr gestaunet und gelacht über das, oder? Und vor etwa 2 Jahren habe ich mich beim Duschen, als ich dort einrichten war, habe ich mich Finger geschnitten mit einem so einem Bastelmesser, oder?
Oh.
Und das hat extrem stark blutet, oder?
Aber wisst ihr, wenn die schon nur das sagen, mit dem Bastelmesser in Finger geschnitten wird, sei mir schon ein bisschen anders.
Ja, ja.
Gell?
Oder? Und dann habe ich gesehen, wie das Blut vorkommt, oder? Und dann plötzlich ist es mir ganz anders geworden, oder?
Ja, und das ist neu, das habt ihr bis zu dem Zeitpunkt in eurem Leben nie gehabt?
Nein. Das habe ich vorher nie gehabt.
Mhm. Und wenn dir jetzt, also eine andere Frage, René Schmutz, wenn dir jetzt zum Beispiel zum Doktor müsst, beim Arzt müsstet go Blut nehmen, was passiert da?
Also ich schaue immer weg.
Aha, weil es nicht auch wieder so wird wie mit dem Bastelmesser.
Genau. Wenn sie mit der Nadel stecken, oder, und das Blut fährt einfach laufen,
ja,
dann muss ich den Kopf drehen, dann kann ich nicht zuschauen.
Mhm. Müsst ihr ablegen?
Ja, genau.
Mhm. Ja, also Ich fühle jetzt gerade mit euch, Herr Schmutz. Ich weiss einfach auch keine Lösung. Ich kann höchstens anbieten. Wir haben vorher in der Sendung ja der Jeroen Goudet gehabt. Er ist hier von der Klinik für Hämatologie und kann alles rund ums Blut uns erklären. Hat das schon gemacht in der Sendung? Könnt ihr einfach ihm nochmal anrufen, warum das eigentlich so ist, dass es einem eben schlecht wird oder gewissen Leuten schlecht wird? Machen wir, oder? Vielleicht gibt es ja irgendeinen Tipp, vielleicht gibt es irgendetwas, was man machen kann, dass es einem dann nicht mehr schlecht wird.
Vielleicht, ja, gut, das ist also gut.
Ich danke euch für eure Offenheit und euer Telefon, René Schmutz. Merci vielmals. Ja. Bleibt dran, die Leute, im Herr Kude noch einmal an.
Ja, ist gut. Okay, ja.
Also, merci vielmals. Ade, bitte. Tschüss. Merci. Ja, könnt ihr Blut sehen oder werdet ihr auch gerade kreidebleich wie der Herr Schmutz? Es geht vielen Leuten nämlich so, ich denke, besonders der Anblick eben vom eigenen Blut löst eben das ungute Gefühl und Schweißausbrüche aus. Warum eigentlich? Die Frage, die probieren wir zu klären in wenigen Minuten. Hier in der Sendung Treffpunkt auf DRS1.
Those finer ones I spent with you.
Er hat ja durchaus auch ein bisschen etwas von einem Vampir. Boy George mit Everything I Own hier bei DRS 1. In unserer Sendung über Mythos Dracula sind wir schon ein paar Mal jetzt auf Blut zu sprechen gekommen. Und eine Frage ist in diesem Zusammenhang gerade vorher noch aufgetaucht. Der DRS 1-Hörer René Schmutz hat uns angerufen und hat gesagt, seit er ist 51, seit 2-3 Jahren, kann er einfach kein Blut mehr sehen oder eine offene Wunde. Er hat sich mal einmal mit einem Bastelmesser in den Finger geschnitten und dann ist es ihm so unglaublich elend geworden, dass er fast in Ohnmacht gefallen ist und zittert, wenn es irgendjemand Blut hat, hat er genau diese Symptome. Warum eigentlich? Warum gibt es viele Leute, die gerade kreideweiss werden, wenn sie Blut sehen? Wir fragen nachher und zwar habe ich jetzt nochmal angerufen, Dr. Sharon Coudet von der Klinik für Hämatologie am Universitätsspital Zürich. Herr Coudet, die Angst vor dem Blut. Also das Unheimliche am Blut, das kann euch nicht passieren, oder?
Ja, das ist natürlich eine Gewöhnung. Also wenn man natürlich nicht gewöhnt ist, Blut zu sehen, wenn man es dann plötzlich sieht, das ist ein Alarmzeichen, man hat das Gefühl, jetzt ist etwas Schlimmes. Und dann ist es sehr häufig, dass Leute mit einem Blutdruckabfall reagieren, sich Schwindel auftaucht, schwach fühlen und im Extremfall auch mal ohnmächtig könnten werden. Aber wenn dann jemand das regelmäßig sieht und merkt, dass je nachdem, wenn das wenig Blut ist, gar nicht so schlimm ist, dann gibt es da eine Gewöhnung. Und da kann sich eigentlich jeder dran gewöhnen, wenn er das will.
Aber weiss man das, Herr Coudet, warum es Leute gibt, die beim Anblick von Blut einfach fast in Ohnmacht fallen?
Ja, also das sind Leute, die sich nicht gewöhnt sind, Blut zu sehen. Oder? Und das sind auch Leute, die rein vom Menschentyp her auch eher ängstlichere Leute sind, wenn sie so etwas sehen. Und dann kann es so eine Reaktion geben. Oder? Also das ist etwas, was zum Menschen gehört.
Speziell hat mir jetzt einfach noch gedacht, dass der René Schmutz, den ich es vorher jetzt angerufen hat, dass er gesagt hat, er hätte das nie gehabt, erst jetzt, so gegen die 50 hat das angefangen.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ja. Es ist natürlich möglich, dass er vielleicht irgendein Erlebnis gehabt hat, wo es dann ganz festblühtet hat und dass ihn das so verschreckt hat, dass dann so eine Reaktion auftreten ist.
Eben, das ist das Bastelmesser-Erlebnis gewesen, ja. Oder? Ja. Aber inwiefern ist die Angst und das Unheimliche am eigenen Blut vielleicht auch eine gewisse Alarmeinrichtung, ein Schutzmechanismus bei uns Menschen?
Ja, also natürlich kann man da Hypothesen stellen, dass wenn man vielleicht dann ohnmächtig ist, dann liegt man flach am Boden und dann wird das Hirn besser durchblutet, als wenn man sitzen bleibt. Aha. Und dass das einen gewissen Schutzmechanismus kann darstellen. Aber natürlich ist das nur selten der Fall, dass das einem wirklich wird schützen.
Um es noch kurz zu machen, Herr Coudet, was würdet ihr jetzt dem René Schmutz empfehlen, wenn er das nächste Mal muss Blut nehmen muss? Also Blut entnehmen, meine ich.
Ja, also das heisst, ich muss er wegschauen, dass er das gar nicht sieht. Ja. Und was auch hilft ist, zum Beispiel, wenn das immer die gleiche Person ist, die Blut entnehmen macht, dass da ein gewisses Vertrauen aufkommt und dass sich dann das leidet. Mhm. Oder man könnte ihm empfehlen, dass er soll Blut spenden. Oder wenn man dann regelmäßig Blut spenden, gibt das auch eine Gewöhnung.
Ah, schau jetzt. Ja. Herr Schmutz, seid ihr noch am Apparat oder seid ihr schon mächtig geworden jetzt?
Nein, ich bin noch da. Und ich muss sagen, es ist sehr interessant, dass er es erzählt hat, oder?
Ja.
Ich denke, es stimmt schon, was er gesagt hat, weil eben früher, als ich so präsentiert war, ich habe die schlimmsten Verletzungen gesehen, oder?
Ja.
Ich bin immer Blut spenden.
Ja.
Und jetzt ist durch, jahrelang habe ich nichts mehr gemacht, oder?
Ja.
Und jetzt plötzlich, als ich das Blut gesehen habe, bin ich fast ohnmächtig geworden und bin auch nie mehr Blut spenden. Ich denke, es wäre schon wieder mal interessant, um das wieder in Erwägung zu ziehen, dass ich das regelmässig mache.
Also der Vorschlag jetzt vom Dr. Coudet, dass der jetzt regelmässig wieder geht, Blut spendet, um sich das Blut zu gewöhnen, der leuchtet euch ein?
Auf jeden Fall.
Ich wünsche euch jetzt schon toi, toi, toi. Herr Schmutz, danke vielmals fürs Telefon und danke auch Dr. Jeroen Coudet von der Klinik für Hämatologie am Universitätsspital Zürich. Das war es von unserer durchaus ein bisschen blutrünstigen Treffpunkt-Sendung rund um den Mythos Dracula. Heute am 100. Todestag vom irischen Schriftsteller Bram Stoker, dem Schöpfer von der Dracula-Geschichte. Und wer übrigens Lust bekommen hat, das Meisterwerk, wo ich fast 50 Sprachen ist übersetzt worden, mal zu lesen. Dem sei gesagt, Dracula ist zum Todestag von Bram Stoker in einer Neuübersetzung rausgekommen. Wäre doch jetzt gerade noch etwas für so ein April-Wochenende, das jetzt bevorsteht. So oder so, von mir, Dani Vorler, schönes Wochenende und anschliessend ganz viel Spass mit der Joëlle Bilder, die nach den 11 Nachrichten hier übernimmt, mit der Wohlfühl-Oase Schlafzimmer heute im Rotgeber. Das dann nach den 11 Nachrichten hier auf der RSS.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries.
'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto.
People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry old man someday. But take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way?
Well, the world turns.
Well, the world turns. And a hungry little boy with a red nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns.
So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
The young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries.
And his mama cries.
As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies,
as her young
on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto.
ghetto. And his mama cried.
And his mama cries on a cold and gray Chicago.
Qu'est-ce qu'on pourra bien dire de moi quand je m'en irai les pieds devant, quand j'aurai fait mon temps d'ici-bas, quand il me faudra rendre tous mes soupirs. Restera-t-il quelqu'un pour se souvenir? On dira peut-être du mal, on dira peut-être du bien. Le pire serait que l'on ne dise rien, comme si de rien n'était, et puis voilà, comme deux, trois petits tours, et puis s'en va. Restez encore un peu, au coin d'un œil, d'un feu. Restez sans déranger dans vos pensées, restez. Qui s'aimera quand je serai plus là? Qui se retrouvera sous la pluie, la peau glacée, le cœur ébloui? Qui se mentira sous les réverbères? Qui se tordra les mains pour une chimère? Comme si de rien n'était, et puis voilà, comme deux, trois petits tours, et puis s'en va. Restez encore un peu, le nez dans tes cheveux. Restez dans ton sourire, oubliez de partir. Où seras-tu quand je serai plus là? Devant qui te promèneras-tu à demi nu au creux de quel bras? Comment savoir si tu ne prends pas froid? Comment savoir si tu ne prends pas froid?
Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady Dapanville. Why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady Dapanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. Dapanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white.
my lady d'Abanville. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. La 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 la. Why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady.
Cat Stevens hat die Stung da im Treffpunkt auf der.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.